Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. In dieser Folge spreche ich mit Jens Jüttner über seine Erfahrungen mit der Schizophrenie. Und wir haben die Folge Offenheit als Strategie quasi Teil 3 genannt. Wie gesagt, herzlich willkommen, lieber Jens, bei uns im Podcast.
Ja, hallo Bettina, danke, dass ich hier sein kann.
Ich sag schon mal einfach ein bisschen was über dich, um dich vorzustellen. Jens Jüttner hat Jura und BWL studiert und auch als Rechtsanwalt gearbeitet. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Du bist 45 Jahre alt jetzt und inzwischen Autor, Referent für Schizophrenie und Ex-In-Genesungsbegleiter. Auch darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal. Wie würdest du dich denn ansonsten beschreiben? Was magst du? Wer bist du? Was ist dir wichtig? Wofür schlägt dein Herz?
Wer bin ich? Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch.
Hast du Kinder?
Ja, ich habe einen Sohn. Ja, ich bin geschieden, schon lange, aber habe ein gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau und wir erziehen den Sohn zusammen und ja, das läuft alles gut. Also das ist alles sehr harmonisch und ja, das ist mir wichtig, mein Sohn. Und auch wenn das jetzt im Lockdown nicht immer ganz einfach war mit dem Homeschooling, das war eine Herausforderung, weil das zum größten Teil an mir dann hängen geblieben ist. Das ist mir wichtig. Und ansonsten bin ich gerne in der Natur unterwegs. Ich wandere gerne, trinke gern Kaffee. Literatur, klar, ich bin Schriftsteller, Literatur ist mir wichtig. Und ich interessiere mich mittlerweile allgemein auch sehr einfach für Menschen, also für die Psyche von Menschen, für Gefühle, für nicht nur für Krankheiten, natürlich insbesondere als Genesungsbegleiter auch für die Krankheiten, aber einfach wie ticken Menschen, wie was bewegt sie, was treibt sie an oder ja, solche Dinge.
Vielen Dank. Wie alt ist denn dein Sohn eigentlich?
Mein Sohn wird nächste Woche 11.
Na, dann ist das Thema Homeschooling ja auch wirklich noch total aktuell. Die sind noch nicht so alt, dass sie das auch ein Stück weit alleine bewältigen können, ne?
Also mein Sohn zumindest nicht, also gar nicht. Also das war ein Kampf jedes Mal und ich musste alles immer wieder aushandeln und er hat sich nur quergestellt und ja, aber die Kinder sind unterschiedlich. Also viele waren so wie mein Sohn. Es gab auch andere Kinder, die sich dann ganz alleine hingesetzt haben und das ganz selbstständig gemacht haben in dem Alter.
Ne? Ja, ich habe da auch viel gehört. Ich denke, man hätte vielleicht auch vieles noch besser machen können, aber wir hatten da sogar mal eine Folge zu. Ich glaube, im Ende letzten Jahres, wo wir uns also intensiv mit dem Thema Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit auseinandergesetzt haben. Und die haben schon auch noch mal besonders schweres Los in dieser Zeit zu tragen. Wir Erwachsene können ja anders abstrahieren und auf unsere Themen gucken und auch eher mal sagen, das müsste ich jetzt tun, damit es mir gut geht in einer schwierigen Zeit. Das können Kinder ja nicht so leicht.
Ne? Ja, also es war nicht ideal, auf keinen Fall. Also hat uns beiden nicht gut getan. Wir sind da irgendwie durchgekommen, aber es war eine Belastung für uns beide, einfach das Homeschooling.
Dann hoffen wir mal, dass es jetzt nach den Schulferien ohne weiteren Lockdown mit einem normalen Schulbetrieb weitergeht.
Das wäre gut, ja.
Und wir steigen mal ins Thema ein, weil wir wollen ja heute auch über einen ganz persönlichen und sicherlich auch sehr, sehr wichtigen Teil mit dir sprechen, der dein Leben ausmacht, der dich geprägt hat sicherlich. Das ist deine Erkrankung der Schizophrenie, die eine gewisse Zeit zurückliegt und mit der du heute auch sehr offen umgehst auf deiner Website und Instagram. Clubhouse haben wir uns schon getroffen.
Das stimmt, ja.
Also du probierst ja auch gerne alles aus und setzt dich auch sehr aktiv für die Entstigmatisierung ein. Was war denn wichtig auf dem Weg zur Genesung oder vielleicht sogar noch mal einen Schritt vorher? Was ist passiert? Wie hat es begonnen? Wie hast du es gemerkt? Und wie ist es dir da ergangen?
Also mit der Schizophrenie, der Beginn, das ist ein sehr schleichender Prozess. Also es gibt eine lange Vorlaufphase, zumindest war es bei mir so und ist auch eigentlich typisch, bevor dann so wirklich eine erste Psychose ausbricht. Also das hat bei mir hier in Köln in der Uni angefangen, im Hauptseminar, juristisches Hauptseminar, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass Leute mich beobachten. Also, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, dass Leute mich ansehen, über mich lachen, über mich reden, habe angefangen, immer mehr Dinge auf mich zu beziehen und bin dann so langsam in so Beziehungsideen reingerutscht. Auslöser war wahrscheinlich, weil es dann zeitlichen Zusammenhang gibt, Cannabiskonsum, der nicht viel, also wirklich vielleicht 2-3 Mal irgendwie an einem Abend mit einem Joint gezogen. Aber so ungefähr in die Zeit habe ich dann auch dieses andere Erlebnis in der Unibibliothek gehabt. Und sowas ist latent vorhanden, verstärkt sich mit der Zeit immer mehr. Und dann kommen halt paranoide Gedanken, die immer stärker werden. Und irgendwann gleitet man dann ab in den Beziehungswahn. Also dass dann wirklich alles und überall nur noch Botschaften für einen versteckt sind. Also dass alles hat eine zweite Bedeutungsebene, hat einen Subtext. Man liest Zeitung und die Dinge, die da stehen, scheinen eine Bedeutung für mich als Person zu haben. Und ich war dann auch irgendwann überzeugt, dass meine Wohnung verwanzt ist, dass da Kameras installiert sind, weil ich einfach mir das anders nicht mehr erklären konnte, warum meine ganze Umwelt auf einmal so viel über mich weiß und sich so sehr mit mir beschäftigt. Weil all diese Andeutungen, die da in Medien, im Fernsehen oder sonst wo auftauchten, die mussten ja irgendwo herkommen. Und so steigert sich das dann immer mehr und dann wird's zum handfesten Wahn.
Gibt es irgendwo so einen Moment, wo man selber sich da noch neben sich stellen kann und sagt, naja, aber irgendwie, wie soll das sein, dass die das alles auf mich beziehen? Oder ist das quasi Teil der Erkrankung und des Symptoms, dass man das gar nicht mehr differenzieren kann? Also, dass man das gar nicht mehr verstehen kann? Denn wenn du das jetzt so erzählst, dann denkt man ja, also irgendwo muss es ja noch den Moment geben, wo man sag mal sagt, ja, nee, das ist jetzt spooky, nee, das kann eigentlich nicht sein. Und
das gibt es am Anfang, gibt's das noch. Und das ist auch so, sage ich mal, später, wenn man die Erkrankung kennt, dann stellt man das dann später bei sich fest. Ja, wenn solche Gedanken und so Wahrnehmung auftaucht, dann kann man das kontrollieren. Dann kann man sich einfach mal beruhigen und sich hinsetzen und sich klar machen, okay, also nicht sehr wahrscheinlich, dass das jetzt so ist. Komm mal runter, halt einfach kurieren das Ganze und sagen, komm, das ist deine Erkrankung, schalt mal ab, so viele Leute interessieren sich jetzt gerade nicht für dich und der kann aus allen anderen möglichen Gründen so geguckt haben. Also wenn ich jetzt wieder in so Bereiche reinrutsche, wo sowas leicht auftritt, dann kann ich mich da sehr einfach rausholen.
Das finde ich aber schon toll, weil das ist ja eine hohe Kunst, sich so dissoziiert zu sich selber dann da drauf gucken zu können in so einem Moment, wo sowas passiert. Das finde ich schon, also das ist ja schon sehr wach dann auch beobachtet und gehandelt quasi, ne?
Oder ja, das ist wirklich
oder ein Training,
das ist jahrelanges Training.
Ja,
also das ist wirklich jahrelanges Training, dass man da sich kennt und weiß, okay, jetzt nimm dich zurück, schalt ab, beruhig dich, ne, entspann dich und dann verfliegen die Gedanken wieder.
Oder steig einfach quasi in dieser Spule aus.
Genau, steig aus der Situation aus, steigere dich da nicht weiter rein, mach jetzt was anderes, sei bei dir und dann hat man es vergessen.
Sag mal Jens, hast du denn zu der Zeit mit irgendjemandem drüber gesprochen? Also ich stell mir mal so vor, ich sitze in so einer Unibibliothek und mir passiert sowas. Das macht ja auch Angst.
Absolut, ja.
Dass ich dann irgendwann mal Freund, Freundin oder mich irgendjemandem anvertraue und sage.
Das habe ich tatsächlich einmal gemacht, später dann gar nicht mehr. Da habe ich das alles mit mir ausgemacht. Da war ich auch dann voll im Wahn. Aber in dieser Anfangszeit in der Unibibliothek, da hat ein Freund von mir, der auch in Köln studiert hat und gewohnt hat, mit dem habe ich darüber geredet. Und dem habe ich so, ja, ich habe mich auch nicht so ganz getraut, dem habe ich so gesagt, du, ich habe das Gefühl irgendwie, die Leute da in der Bibliothek, die haben was gegen mich oder da sind so ein paar Leute und irgendwie ganz viele und ja, die gucken mich doof an oder und der meinte, ja, kann ich mir nicht vorstellen, oder meinte ich doch. Und dann war noch irgendein Vorfall mit einem Nummernschild oder so, wo ich auch dachte, das hätten die dann gemacht. Und dann habe ich ihn tatsächlich mitgenommen und bin mit ihm in den Erfrischungsraum. Das ist da unten die Kantine vor der Uniwiese neben dem Hauptseminar. Ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt. Damals hieß das Erfrischungsraum. Und ich bin da durchgegangen und ich habe die Situation so erlebt, wie ich es beschrieben habe. Ja, Leute gucken mich böse an, der Nächste lacht, denn die anderen tuscheln, alles wegen mir. Ja, und ich gehe da lang mit der festen Überzeugung, der muss das ja auch sehen. Und dann gehen wir raus und ich gucke ihn so an, siehst du? Und er so, du, ganz normal, also da hat keiner groß Notiz von dir genommen. Und das war so, aber so richtig hat er mich dann nicht überzeugt.
Und das hat aber dann auch in der Folge dazu geführt, dass du keinen anderen mehr mitgenommen hast, so.
Nee, irgendwann bin ich immer mehr in meinen Wahn und irgendwann war das Realität und irgendwann stand's fest und dann war der Zug abgefahren und dann, ja.
Wie lange ging das?
Oh, das ging lang. Also ich glaube, ich war tatsächlich dann fast ein Jahr wirklich komplett im Wahn, in der Psychose, wo ich ja dann am Schluss dann noch Stimmen gehört habe. Und ja, hab da in dieser absoluten Parallelwelt gelebt.
Wie muss ich mir denn deinen Alltag vorstellen? Konntest du noch studieren?
Das Studium war ja fertig. Also ich war an der Promotion. Da war ich schon sehr schräg drauf, muss ich sagen. Ich habe trotzdem das Exposé dann geschrieben, aber da war ich schon irgendwie in einer anderen Welt. Hab auch was abgegeben und dann aber nie wieder bei dem Professor vorstellig geworden, weil ich dann komplett abgedreht bin. Naja, und dann habe ich halt angefangen, meinen Roman zu schreiben, Geistertanz. Das war irgendwie so diese Eingebung, das muss ich jetzt tun. Ja, also das ist jetzt irgendwie meine Antwort oder mein Mittel, mich irgendwie ja damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich die meiste Zeit geschrieben, bin durch meine Wohnung gerannt, habe Fernseher, Radio gehört, Zeitung gelesen und das Ganze dann laut kommentiert, in die nicht vorhandenen Kameras und Mikrofone gesprochen, dazu was gesagt, was halt dann gerade im Fernsehen lief, wenn sie wieder mich meinten oder irgendwas zu mir gesagt haben, bin zusammengebrochen. Jämmerlich geweint, lasst mich doch alle in Ruhe, was wollt ihr von mir? Und im nächsten Moment dann wieder irgendwelche Höhenflüge, weil ich dachte, die ganze Welt interessiert sich für mich und ich teile jetzt allen mit, was ich zu sagen habe, also diese Ambivalenz.
Ich stelle mir das unfassbar anstrengend
vor. Ja.
Wenn ich mich da versuche, annähernd reinzuversetzen, ja. Und so wie du es beschreibst, ja auch wahrscheinlich sehr einsam, weil du nicht mehr viele Menschen um dich rum hattest, mit denen du normalen, ich sag mal, was wir jetzt landläufig als normalen Kontakt ansehen würden.
Also ich hatte meine damalige Freundin, spätere Frau, mit der habe ich ja tatsächlich zusammen gelebt. Die war halt nur Flugbegleiterin und fiel weg. Also ich war häufig 4 Tage am Stück weg und dann habe ich halt meinen Wahn ausgelebt und wenn sie da war, habe ich das nicht getan. Also ich habe auch sonst, ich saß da bei Freunden und ich habe das alles mit mir ausgemacht, weil ich auch irgendwie noch, da war noch so ein Kontrollrest, der mir gesagt hat, das ist sehr unglaubwürdig, die glauben dir wahrscheinlich nicht und ich habe dann immer erst noch nach Beweisen suchen wollen oder sowas. Ich wurde aber dann schon immer dünnhäutiger und immer reizbarer und nervöser, weil auch in dem, was meine Freunde gesagt haben oder wenn mal irgendjemand dabei war, ich wieder Anspielungen auf mich vermutet habe. Also irgendwas, was dann wieder von außen, was sie dann wieder gesagt haben, womit sie mich wieder meinten oder so.
Aber es ist ja spannend, dass es offensichtlich immer noch eine Instanz in dir gab, die dir die irgendwie da war, die sowas sagt wie, na, die anderen glauben das nicht, vielleicht ist es nicht so offensichtlich und da muss ich vorsichtig sein.
Ja.
Ne? Also so. Was hat denn letzten Endes den Ausweg gebracht aus dieser Phase?
Also meinen Eltern ist das dann auch aufgefallen, zumal dass ich, es kam auch nichts mehr mit der Promotion und dass ich immer nervös war und angespannt und klar, so ganz normal wirkte ich dann auf meine damalige Freundin auch nicht. Ja, hin und wieder habe ich dann auch mal so Dinge gesagt, wie sprich nicht so laut oder komm mal weg vom Fenster oder mal irgendwie unerklärlich blöde Kommentare zu jemandem, der am Auto vorbeigegangen ist, ja, dass ich die irgendwie im Auto dann gesagt hat, was für eine blöde Kuh das ist oder so, wo sie so dachte, was hast du denn gegen die Frau? Also ne, so ein bisschen, so ein paar Anzeichen gab es schon. Keiner hätte vermutet, was wirklich dahinter steckt, aber dann sind die dann, also ich glaube, mein Vater war dabei und meine Ex-Frau mit mir mal zu einer Psychiaterin gegangen. Und da bin ich mitgegangen.
Okay, da hattest du auch keine, da hast du nicht gedacht, oh, das könnte vielleicht
schlecht, nee,
nicht
irgendwie
gut sein
auch,
für meinen Wahn.
Naja, mir ging's ja auch nicht gut, ja. Also ich hatte ja wirklich Stress und es war belastend und ich so, okay, dann gehe ich jetzt mit. Aber ich, klar, ich war immer noch davon überzeugt, dass ich recht habe. Und da bei der Psychiaterin, da saß ich dann bei ihr im Sprechzimmer und dann hat, ne, alle meinten irgendwie Burnout oder sowas und dann hat sie mich gefragt, ja, wie kann ich Ihnen denn helfen, was ist denn los mit Ihnen? Ja, und in dem Moment habe ich dann irgendwie angefangen und gesagt, das wissen Sie doch ganz genau. Und dann guckte sie mich an und ich so, ja, und Sie kennen das doch auch und wissen das doch auch und da nebenan im Zimmer sitzt doch auch jemand und naja gut, dann wusste
sie
halt relativ
Bescheid.
Schnell Bescheid, dass mein Problem kein Burnout ist, ne? Ja, ich wollte dann aber nicht in eine Klinik und dann hat sie mir gesagt, okay, dann fahren Sie jetzt zu Ihren Eltern, ich würde Ihnen empfehlen, in eine Klinik zu gehen, aber das wollte ich auf keinen Fall. Und dann hat sie mir Medikamente mitgegeben. Und die habe ich aus irgendeinem Grund dann tatsächlich genommen. Also ich war bei meinen Eltern, das waren noch ganz surreale Momente, die ich da erlebt habe. Also habe ich wirklich Stimmen gehört und gedacht, dass da irgendwelche Leute jetzt auf der Straße marschieren und gegen mich protestieren. Und dann dachte ich irgendwie, es wäre ein Killerkommando im Garten unterwegs. Also da habe ich noch ganz seltsame Dinge erlebt. Aber ich habe halt die Medikamente genommen, weil ich mir dachte, naja, wenn sie bei einer, ich wusste in etwa, was Schizophrenie und was eine Psychose ist, weil ich mal im Zivildienst an der Kontaktstelle in einem SPZ gearbeitet habe für psychisch Kranke. Und ich wusste auch, das, was die so sich einbilden, ist so ähnlich wie das, was ich erlebe. Aber das, was ich erlebe, ist ja wahr. Also habe ich mir gedacht, dann könnte man quasi sagen, ich habe so eine Art Scheinpsychose. Also es ist so wie eine Psychose, aber es ist wahr. Aber vielleicht helfen ja die Medikamente, dass ich besser damit umgehen kann. Und dann habe ich sie genommen und irgendwann ist dann, ja, so nach und nach, so innerhalb von 2 Wochen, der Wahn dann von mir abgefallen.
Wie hat sich das angefühlt, also in diesen 2 Wochen? War das eine Erleichterung? War das erstmal fremd? War das...
Das war ganz seltsam. Also das war wirklich ganz, das ist ganz, ganz schwer zu begreifen, auch wenn man so lange im Wahn war, dass man dann da sitzt und denkt, du hast dir das alles nur eingebildet, was jetzt 1,5 Jahre dein Leben bestimmt hat. Natürlich ist das auch eine Erleichterung ein Stück weit, aber es hinterlässt auch eine totale Leere und ein riesiges Loch. Und
weil ja ganz viele Themen, die dein Leben bestimmt haben, auf einmal einfach nicht mehr so da sind, ne?
Ja, und weil ich auch realisiert habe, dass ich 1,5 Jahre aus meinem eigentlichen Leben ausgestiegen war. Und dann war ich auf einmal bin ich in ein richtiges Loch gestürzt und hatte auf einmal Angst, weil ich dachte, meine Güte, dein Lebenslauf und du hast da jetzt eine Lücke von 1,5 Jahren und da hast du nichts gemacht und wie kannst du das erklären und du wirst nie einen Job finden als Rechtsanwalt, weil du keine Erklärung dafür hast und ganz viele Ängste und überhaupt eine totale Verunsicherung. und natürlich auch immer noch Ängste, so auf der Straße oder in der Straßenbahn, weil man immer noch wieder Angst hat, dass das losgeht, dass man sich nicht traut, Leute anzusehen, weil man denkt, oh Gott, es geht wieder los. Und ja, da war ich dann auch ein halbes Jahr dann stationär in der Klinik.
Dann doch nach dieser Anfangszeit?
Ja, ich bin dann erst irgendwann, nachdem dann der Wahn weg war und ich dann da völlig fertig war, haben wir gesagt, das geht so nicht. Und dann bin ich erst in der Tagesklinik. Und nach 5 Wochen in der Tagesklinik haben die dann gesagt, also das reicht so nicht, wir müssen sie noch mehr rausholen, so aus dem Alltag. Und dann gehen sie mal hier auf in unsere Station da. Ja, und dann war ich da auf einer offenen Station und war da ungefähr ein halbes Jahr.
Das ist eine verdammt lange Zeit.
Ja.
Und was würdest du rückblickend über die Klinikzeit sagen? Hat dir das geholfen?
Sie hat mir gut getan. Also ich habe Klinik eigentlich fast immer, bis auf den einen Moment, der dann später kam mit der Zwangseinweisung, wo ich dann auch fixiert wurde und betäubt und so. Das war nicht schön. Aber ansonsten habe ich Klinik immer sehr positiv empfunden. Also ich war immer gerne in Kliniken, weil es für mich so ein Rückzugsort war und auch ein behüteter Ort und ein behüteter Raum, und ich habe auch alle Therapien immer gerne gemacht, also sei es nun Kunst oder Sport oder Musik, also ich habe Klinik immer als sehr positiv empfunden.
Das heißt, dann war so diese erste Psychose eigentlich durch und du bist dann in einem gefestigten Zustand aus der Klinik raus, oder?
Nee, gar nicht. Ich, auch nach dem halben Jahr in der Klinik, war ich noch lange nicht gefestigt. Ich war halbwegs in der Lage, den Alltag zu bewältigen, aber ich war immer noch ganz, ganz labil. Ich habe mir nur dann auch Druck gemacht, weil ich ja diese Ängste hatte mit dem Lebenslauf und der Lücke, und ich wollte unbedingt einfach wieder in geregelte Bahnen mein Leben kriegen, ja, dass wieder alles in Ordnung ist. Und dann habe ich in der Klinik Bewerbungen geschrieben, bin dann auch von der Klinik aus zu Bewerbungsgesprächen hingefahren, hatte dann irgendwann dann auch die Zusage für einen Job, und dann habe ich im Prinzip in der Klinik mit dem Arzt gesprochen und gesagt, ich könnte jetzt Mitte Februar in der Kanzlei oder in der Steuerberatungswirtschaftsprüfungsgesellschaft anfangen zu arbeiten. Was er da sagen würde, da meinte er, ja, er wüsste nicht, aber ich soll es einfach mal probieren. Und dann hat er mich ein paar Tage vor ersten Arbeitstag, bin ich dann entlassen worden und bin dann da, so wie ich im Zustand, wie ich war, in diese Kanzlei gegangen und habe da angefangen zu arbeiten.
Das stelle ich mir jetzt als eine Mega-Herausforderung vor. Ich meine, neuer Job und sowas ist ja sowieso schon mal eine echte Herausforderung, und wir reden ja jetzt hier auch über einen durchaus anspruchsvollen Job, aber dann in so einem, nach so einer Geschichte und dann so kurz danach, wie ist es gewesen da?
Ja, gar nicht gut. Also im Prinzip bin ich von dem Moment an, wo ich dann da angefangen habe zu arbeiten, auch nie aus diesem Loch rausgekommen. Also man nennt das dann Negativsymptomatik bei der Schizophrenie. Und die hat mich über Jahre, eigentlich meine ganze anwaltliche Tätigkeit, ich habe so ungefähr 5, 6 Jahre dann als Anwalt gearbeitet und halt auch das Studium in Mannheim gemacht, ich war eigentlich kaputt.
Also wie muss ich mir das vorstellen, Negativsymptomatik, oder wenn du sagst...
Wie eine schwere Depression.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Ne? Das hört sich sehr depressiv an.
Ja, das ist einfach völlige Antriebslosigkeit, bleierne Schwere, Emotionslosigkeit. Ja, ich habe mich so durch die Tage geschleppt und auch in der Freizeit. Ich habe nichts gemacht, und wenn ich dann in der, ich bin morgens aufgestanden und der Wecker ging und ich lag im Bett und habe gesagt, ich kann nicht.
Hast du weiter Therapie gemacht in der Zeit?
Ja, ich hatte dann die ganze Zeit eine Verhaltenstherapie und auch Gespräche in der Klinik, aber da hat man mir immer gesagt, Machen Sie weiter, Herr Jüttner, das ist wichtig für Sie, das tut Ihnen gut. Sie brauchen Struktur. Das gibt Ihnen Halt, das gibt Ihnen Sinn. Denken Sie an den Status als Rechtsanwalt, den Sie haben. Ziehen Sie das durch. Und ich glaube, ich war auch nirgendwo so ehrlich, dass ich das ganze Ausmaß, wie schlecht es mir wirklich ging, auch dann gesagt hätte.
Würdest du es heute rückblickend sagen, dass das falsch war?
Absolut. Ja? Also ich hätte viel früher da aussteigen müssen. Ich hätte am besten gar nicht da anfangen dürfen. Aber 5, 6 Jahre, also mein Zustand wurde immer schlechter. Die Medikamente wurden einfach nur erhöht. Irgendwann hatte ich dann 160 Kilo. Ich war inkontinent, ich konnte den Stuhl nicht mehr halten. Ich war kaputt. Und meine damalige Frau, wir hatten ja auch ein Kind dann, und die war nur verzweifelt und es war nur Drama. Und es war dann einfach nötig, da die Reißleine zu ziehen und zu sagen, nein, stopp, das nicht mehr. Das geht nicht, das kann ich nicht.
Hast du dann gemacht oder ist der...
Letztendlich habe ich das dann gemacht, ja. Aber auch nur dann, weil ich dann weg bin von der Ambulanz in der Klinik, wo halt immer nur auch nur kurze Termine sind, ja. Auch nicht ideal. Also wenn man längerfristig in Behandlung ist, sollte man sich immer irgendwo einen niedergelassenen Psychiater suchen. In der Ambulanz hat man alle paar Wochen ein neues Gesicht und wenig Zeit haben die 5 Minuten und dann wird da immer nur abgehakt. Ja, okay, er hat einen Job, er hat eine Familie, er ist stabil, er hört keine Stimmen, hat keinen Wahn. Machen wir so weiter, ne? Nehmen Sie die Medikamente und und weil ich dann auch nicht von mir aus dann den Mut hatte zu sagen, stopp, nein, mir geht's nicht. Ich habe immer gesagt, ja, geht schon. Naja gut, dann bis zum nächsten Mal. Aber es ging halt nicht.
Und wie ist es dazu gekommen, dass es dir heute so geht, wie es dir heute geht?
Das ist ein langer Weg gewesen.
Aber du bist auch noch mal in der Klinik gewesen.
Ich hatte dann tatsächlich, kam dann noch mal ein richtiger Zusammenbruch mit einer sehr heftigen Psychose, als ich von jetzt auf gleich dann die Medikamente abgesetzt hatte. Das war nach der Trennung, nachdem meine Frau mich dann bei meinen Eltern abgeliefert hatte und gesagt hat, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Da habe ich dann auch viel Schuld einfach den Medikamenten gegeben, habe gesagt, ich nehme die nicht mehr. Und dann bin ich halt in eine Psychose gerannt und das war dann nochmal sehr heftig, dann auch mit Zwangseinweisung. Dann wurde ich betäubt, weil ich weglaufen wollte, fixiert. Und danach hatte ich dann nochmal eine neue Medikamentenumstellung, die mir sehr geholfen hat, die mich wirklich, also die neue Einstellung war dann wirklich schon mal eine Basis. Und von da an ging es dann langsam bergauf.
Du hast wirklich alles mitgenommen, was es so im Psychiatrieumfeld mitzunehmen gibt, glaube ich, ne?
Also so. Ja, ich habe wenig ausgelassen.
Okay. Wie lange geht's dir jetzt gut?
Also ich würde sagen, seit 5, 6 Jahren geht's mir nicht immer gleich gut, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.
Und relativ stabil, ja.
Ne? Ja.
Jetzt komme ich nochmal, du hast eben Geistertanz schon erwähnt.
Ja.
Komme ich nochmal darauf zurück. Welche Rolle spielen deine Bücher auf deinem Weg zur Genesung, wenn ich das mal so sagen darf? Ist das eine Form von Therapie, das Schreiben?
Also ich für mich habe es tatsächlich nie so erlebt als Therapie, weil damals Geistertanz habe ich ja geschrieben, weil ich dachte, die Welt wartet auf das Buch und nicht um gesund zu werden, sondern und jetzt auch, als ich aus der Zeit fiel, mein Buch über Schizophrenie, als Therapie würde ich es nicht bezeichnen, weil ich schon sehr sehr distanziert zu dem Erlebten war. Also es fiel mir auch nicht schwer, mich da hinzusetzen und aufzuschreiben, einfach was ist und wie es ist. Also ging mir leicht von der Hand. Ich merke allerdings jetzt in meinen Schreibgruppen als Genesungsbegleiter, wenn ich mit den Leuten kreativ schreibe, wie gut denen das tut. Also wie gut Schreiben den Menschen tut, die eine gewisse, sage ich mal, Affinität zur Sprache haben. Aber nur solche melden sich ja dann auch für eine Schreibgruppe an. Ja, für andere gibt's die Malgruppe, die Musikgruppe. Aber die, die gerne schreiben, das ist einfach Literatur, gibt ganz einfach ganz, ganz viel. Ja, also ob es nun Märchen sind oder Mythen oder das sind so ganz starke Bilder, ganz starke Archetypen auch, die ganz viel im Unterbewusstsein machen und wo psychisch Kranke, gerade psychisch Kranke, ganz viel mit anfangen können. Und wenn die dann selber Texte schreiben, und die meisten können auch ganz gut schreiben und können mit Sprache umgehen, dann kommen da wirklich tolle Texte bei raus, weil die halt einfach den Zugang zu dieser, ich sag mal, unterbewussten Welt so ein Stück weit, dieses märchenhafte, vorkindliche, was ja auch dann Literatur ein Stück weit ausmacht. Ne?
Ja, und es ist ja auch so, dass dieses ganze Schreiben oder Journaling, wie das ja manchmal da genannt wird, auch du gibst ja so ein Stück ab, ähnlich wie auch in so einer Form der Kunsttherapie. Ne? Du bringst genau. Was aus dir raus im Prinzip auf einer anderen Ebene als in einer Gesprächstherapie, ne, wo du es nur so rausgeblubbert hast und kannst es irgendwo festhalten und es ist irgendwie vielleicht auch ein Stück weniger Belastung in dir. Also so kann man es vielleicht auch mal verstehen, ne? Dass du hast es erstmal abgegeben.
Der Prozess des Schreibens ist halt einfach, auch wenn man jetzt einen fiktiven Text schreibt, gibt man ja seine Gedanken und seine Gefühle ein Stück weit in diesen Text rein. Und insofern sortiert man dabei vielleicht auch was und gibt was ab. Und es ist keine Schreibtherapie, die ich mache. Also ich bin kein Therapeut und ich analysiere nichts von dem, was die Leute geschrieben haben. Und es geht einfach nur darum, Spaß daran zu haben, sich die Texte dann gegenseitig vorzulesen und darüber zu reden.
Das kennen ja auch viele vom Tagebuchschreiben, ne? Dass das so ein bisschen was Heilsames hat, weil man da eben auch die Gefühle und sowas mit rein. Das ist jetzt mal ganz weg von jeder Krankheit, da ist das ja auch so ein bisschen so.
Ja, genau. Genau, wobei das Tagebuch ja dann, da muss auch nicht, aber das ist ja eher noch sehr konkret, ne? Dass man so ein bisschen so diese kreative Ebene, dass man es ins Fiktionale transportiert, aber klar, ist ähnlich.
Ich mache an der Stelle auch schon mal so einen kleinen Sidestep und sag mal, du hast eine Website, also unter, wenn man Jens Jüttner googelt, findet man dich.
Ja, und deine mittlerweile.
Website, da stehen auch deine Bücher, ja. Die sehr erfolgreich sind, allesamt eigentlich.
Ja, also Als ich aus der Zeit fiel, wirklich mittlerweile schon, läuft sehr gut. Geistertanz auch immer besser. Also ich bin zufrieden. Also ne, ich habe nicht den Anspruch, irgendwie Mega-Bestseller-Autor zu sein und es läuft gut.
Läuft wirklich gut. Wir machen, das sage ich an der Stelle auch schon mal, mit dir und einem Kollegen, Kurt Winkler, zusammen am 19.10. hier in Köln eine kombinierte Lesung. Er ist auch an Schizophrenie erkrankt und ihr lest beide aus euren Büchern. Das fanden wir mal spannend, zwei zusammenzubringen, die beide über das Thema schreiben. Das mal so als kurzer Sidestep, wer Lust hat, daran teilzunehmen.
Ja, und Kurt und ich, wir kennen uns ja auch schon. Wir haben ja auch zusammen auf Clubhouse moderiert und ich glaube, wir harmonieren da ganz gut.
Ich freue mich drauf.
Ja, bestimmt, ich mich auch, auf jeden Fall.
Bestimmt spannend. Ich würde dich gerne mal fragen, was würdest du denn heute rückblickend jemandem, der betroffen ist, sagen? Oder was würdest du raten? Also wie kommt man schneller in den Genesungsprozess? Oder wo sollte ich achtsamer mit mir sein, wenn ich sowas spüre? Gibt es was du sagst, das würde ich gerne Betroffenen mitgeben?
Also waren für mich ja Medikamente sehr wichtig. Die haben mir auch Halt gegeben. Aber das ist ja nicht alles. Und es gibt andere Dinge, die genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger sind. Und mittlerweile brauche ich auch keine Medikamente mehr. Es geht einfach darum, glaube ich, dass man bei Schizophrenie akzeptiert, dass man diese Krankheit hat, die Einsicht entwickelt, dass das nun mal da ist, man vielleicht nicht das Leben einfach so weiterführen kann, wie es vielleicht mal geplant war. dass man sich ein Stück weit dann irgendwann, und das ist ein langer Prozess, weil jeder kämpft und jeder hält fest und jeder will doch und ich will doch und ich will doch normal sein, normalen Werdegang, das, was mir quasi vorherbestimmt war. Das irgendwann loslassen und anfangen, sich selbst neu zu erfinden. Also ein Stück weit ein Leben, das, wie sagt man so schön, das kohärent ist, das für einen selbst Sinn ergibt. Also herausfinden, wer man ist, was man braucht, wie man lebt, was einen interessiert, was einem gut tut und irgendwie versuchen, daraus seine neue Rolle, seinen neuen Platz im Leben zu entwickeln, zu bauen. Und der wird vielleicht dann irgendwie ein bisschen abseits der Norm sein. Der wird dann vielleicht irgendwie in den künstlerischen, in den sozialen Bereich gehen oder irgendwo. Wichtig ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist.
Aber du hast ein ganz wichtiges Stichwort auch nochmal gesagt, das ist das Loslassen. Und das fällt uns ja nun immer bei vielen Dingen schwer, also den meisten von uns, denke ich mal, von der Idee loszulassen, die wir eigentlich mal von uns und unserem Leben hatten. Ne?
Ja.
So. Und dann sich eben neu zu definieren, das ist schon eine gewaltige Kraftanstrengung.
Das dauert Jahre mitunter. Also das auch einzusehen, es geht nicht, und dann loszulassen, den Mut auch zu haben, ich lasse mich jetzt auf was Neues ein und dann auch eine Perspektive zu entwickeln daraus, ja.
Ja, da steckt so viel drin. Das ist ja die Traurigkeit oder die Trauer und der Schmerz über das, was ich nicht mehr habe und auch die Angst vor dem, was ich habe oder den Mut, den ich aufbringen muss, um was Neues anzugehen. Also da wird ja auch ganz viel von mir gefordert in so einem Prozess.
Ja, ja.
Was würdest du Angehörigen und Partnern mit auf den Weg geben, die ja nun bei so einer extremen Situation auch mitleiden, mitgefordert sind, für die das eine Herausforderung ist?
Ja, schwierig. Also das ist ganz schwierig. Für Eltern, glaube ich, insbesondere, weil es halt immer auch mit Schuld zu tun hat oder mit Schuldzuweisungen, Schuldvorwürfen, die man sich macht, weil es halt einfach auch so viel, sage ich mal, so stark auch von außen hin immer die Schuld der Eltern oder der Erziehung dann ist, was bei Schizophrenie gar keine so große Rolle spielt, weil sie halt wirklich 60% einfach genetisch ist. Und oh Gott, haben wir irgendwas falsch gemacht. Und dann gleichzeitig auch die Scham, die dann da ist, nicht zugeben zu wollen, dass das Kind vielleicht krank ist. Und ja, ich glaube, was wichtig ist, da zu sein und dann solche Transformationsprozesse vielleicht einfach unterstützen und da dann vielleicht auch Mut zu machen oder und wenig fordern, auch keine Vorwürfe machen oder du musst, sondern auch Zeit geben, Zeit lassen, weil das alles braucht Zeit und das braucht Geduld. Und da hat man auch oft das Gefühl, es geht über Monate, über Jahre überhaupt nicht weiter. Und manchmal ist es dann auch nötig, dass dann eine Distanz zwischen Eltern und Kindern kommt, weil Eltern das einfach nicht können. Eltern sind nun mal keine Therapeuten und keine Pfleger und es geht ihnen zu nah. Und diese Trauer und dieser, sag ich mal, dieser Schmerz, den spüren die Kinder, auch wenn die Eltern keine Vorwürfe machen. Es ist trotzdem Belastung, weil diese stillen Erwartungen da sind und diese Enttäuschung und ganz schwer.
Ich würde noch einen Punkt auch ergänzen wollen, dass ich gerade, also bei allen Menschen, die mit psychisch Erkrankten als Angehörige leben, aber gerade auch in so einer Situation, die ja auch nochmal sehr belastend ist, wie du es auch jetzt beschrieben hast von deinen Eltern. Ich halte es für wichtig, dass Angehörige auch für sich sorgen. Also im Sinne von sich dann auch vielleicht Hilfe suchen mit anderen betroffenen Eltern, sich vielleicht selber psychologische Hilfe mal suchen für eine gewisse Zeit, damit sie stabil genug bleiben, um da auch an der Seite bleiben zu können. Selbst wenn sie ab und zu mal Abstand nehmen, wie du es eben gesagt hast.
Ja.
Also dass man nicht unterschätzen darf, dass das auch für Angehörige schwer ist und dass man sich da auch selber stärken. Dafür gibt es ja einiges von Selbsthilfegruppen oder psychologischer Unterstützung oder sowas.
Ja, und ich glaube gerade bei Schizophrenie, was auch ganz schwer ist, was ich auch in triologischen Gesprächen bei uns in Düsseldorf dann auch mitkriege, was ganz schwer ist, ist einfach, dass es halt leider auch oft Betroffene gibt, die keine Krankheitseinsicht haben und die immer wieder in ihrem Wahn leben und die und wo die Eltern dann daneben stehen und sagen, der fährt sein Leben regelmäßig an die Wand und wir kommen nicht an ihn ran. Und da dann vielleicht dann auch da ein Stück weit ja auch zu sagen, okay, aber es ist sein Leben.
Das ist aber auch wieder ein Loslassen.
Natürlich, ich muss dann loslassen und natürlich stehen dann viele Eltern da und sagen, ich wünschte, der würde jetzt einfach zwangsweise, man sollte ihm die Medikamente geben und ihn zwingen und er muss doch. Und es ist sein Leben und er muss das, man kann ihm Hilfestellung geben mal, man kann mit ihm reden, aber letztendlich muss er das einsehen. Das ist auch wie bei einer Suchterkrankung oder und da muss man dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen auf Abstand gehen, sich da zurücknehmen und sagen, okay, loslassen und
Gab's irgendwas, was gut war an all dem, was du erlebt hast, aus der heutigen Sicht?
Das ist eine Frage, die auch im Ex-In-Kurs, den ich gerade mache, auftaucht, wo jedem Teilnehmer quasi, es geht ja auch immer so ein Stück weit um Selbstreflexion und Selbsterfahrung, jedem Teilnehmer quasi dann auch die Frage gestellt wird, was nimmst du denn Positives aus deiner Krise, deiner Krankheit mit? Und ich habe dann erstmal gesagt, ich glaube, man sollte das nicht so glorifizieren, dieses so Sprüche wie aus Krisen zum Glück oder der Umweg zum Glück und solche Dinge. Ich habe dann erstmal gesagt, erstmal danke für nichts. Also ich hätte das nicht gebraucht. Ich war vorher glücklich und es hätte gut so weitergehen können. Und das ist kein Geschenk, das mir irgendwas gegeben hat. Es ist einfach eine Belastung und es ist etwas, das wünscht sich keiner und das möchte ich auch niemand anderen wünschen. Aber natürlich prägt das einen und natürlich verändert das einen und natürlich ist das Teil meines Lebens und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich bin heute ein anderer Mensch, als wenn ich diese Krankheit nicht gehabt hätte. Aber ich mag den Menschen, der ich heute bin. Ich bin im Reinen mit mir. Und klar hat mir das Fähigkeiten gegeben. Also natürlich bin ich in Bereichen sensibler, hat mein Leben mehr Tiefe, kann ich Dinge besser nachvollziehen, nachempfinden, wenn ich mit anderen Kranken spreche. Habe ich einen anderen Blick aufs Leben, ja, also und viel mehr Geduld als vorher und die ganze Krankheit hat mich in meinem Charakter auch insofern gefestigt, dass da auch viel Demut ist und einfach auch eine Kraft und eine Stärke, aber es ist okay, so wie es ist jetzt.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema Ex-In angesprochen.
Ja.
Und ich fände es total schön, wenn du darüber mal ein bisschen was erzählen würdest. Ich glaube, wir müssen den Begriff auch noch erklären, Genesungsbegleiter und Ex-In. Nicht alle unsere Zuhörer werden wissen, was das ist, aber vielleicht magst du einfach mal erzählen, was du da machst, weil das ist ja vielleicht auch ein Also ich gebe dir da vollkommen recht. Danke für nix. Fasst das sehr schön zusammen. Was für Leute wie mich oder uns hier mit der Stiftung natürlich toll ist, ist, dass es Menschen wie dich gibt, die so offen darüber sprechen. Ne? Also die schon, wenn schon sowas passiert ist, dann aber sagen, ich bleib damit jetzt nicht zu Hause, sondern ich rede darüber, um damit auch anderen zu helfen. Und da würde ich sagen, hat sich in den letzten Jahren ja viel getan, dass wir da anders
umgehen. Ja.
Und dafür ist so eine Arbeit wichtig, wie du sie machst, ne? Oder was wir hier jetzt gerade im Moment machen. Ne? Also erzähl mal, was ist Ex-In und was macht ihr da?
Also Ex-In heißt übersetzt Experienced Involved, also Erfahrene mit einbeziehen. Und das kommt eigentlich aus dem Englischen, aus Großbritannien, wo es seit den 80er Jahren das Prinzip der Peer-Beratung gibt. Also Peer, Erfahrene, Krankheitserfahrene, ehemalige Kranke wurden da schon in den 80er Jahren in die Behandlung von akut psychisch Kranken mit einbezogen. Und das hat sich bewährt. Es gibt Studien, dass das hilfreich ist. Dieses Peer, dieses, ja, da jemanden zu haben, der Vorbild ist, der Mut macht, der mich versteht und der das auch hatte und der dem es jetzt gut geht, das kann halt viel Mut machen. Das ist einfach hat sich bewährt. Und seit 1994 gibt es Ex-In jetzt, glaube ich, auf europäischer Ebene. Und das ist eine Fortbildung, die ein Jahr dauert, mit 12 Modulen, theoretischen Unterricht und verschiedenen Pflichtpraktika, die man in verschiedenen Einrichtungen macht. Und letztlich ist das Ganze sowas wie, ja, wie eine professionalisierte Selbsthilfe vielleicht. Also es ist, es hat viel, ja, es gab ja auch schon vorher, sage ich mal, Selbsthilfegruppen und Zusammenschlüsse von Betroffenen, die sich gegenseitig unterstützt haben, gegenseitig geholfen haben, Initiativen, alles mögliche, Verein. Und Ex-In stellt das Ganze jetzt nochmal, indem dort halt dann auch zum einen ein bisschen auch abstrakt, sage ich mal, psychologische Inhalte vermittelt werden, gelehrt werden, man ein bisschen was über Therapie und so etwas erfährt. Und auf der anderen Seite geht es dabei aber auch immer ganz viel um Selbsterfahrung. Also in diesem Kurs, wir mit 16 Leuten, geht es immer darum, selbst, dass jeder seine Selbsterfahrung mit den anderen teilt, quasi das Ganze in die Gruppe einbringt und man dann gemeinsam davon lernt und aus dem Ich-Wissen, das jeder für sich hat, dann neues Wir-Wissen macht. Und dann in Kliniken, in sozialpsychiatrischen Zentren und wo sonst überall jetzt Genesungsbegleiter eingesetzt werden, dann die unterschiedlichsten Arbeiten machen. Also seit 2018, also es war vorher in Deutschland sehr regional sehr unterschiedlich, wie Ex-In überhaupt angenommen wurde. Teilweise völlig ignoriert, gerade von Kliniken noch, im Bereich der ambulanten Sozialpsychiatrie schon länger etabliert. Aber seit es jetzt seit 2018 auch in den Leitlinien zur Behandlung von psychisch Kranken steht, dass Ex-In-Kräfte mit eingesetzt werden sollen, kommen auch die Krankenhäuser in Zugzwang und es werden immer mehr Stellen ausgeschrieben. Es gibt neue Konzepte, gerade jetzt in der Klinik, wo ich jetzt auch dann noch, also ich arbeite jetzt schon im SPZ und ich werde dann noch in der Klinik arbeiten, wo dann auch vom Landschaftsverband neue Konzepte von Nachsorge nach einem Klinikaufenthalt, ja, die ja oft zu kurz kommt, eine neue Zusammenarbeit zwischen den ambulanten Angeboten, stationsäquivalente Angebote in der Klinik und so etwas. Und gerade in dem Bereich, sag ich mal, was der Klinik folgt und im Alltag wieder Fuß zu fassen, sind dann Ex-In-Kräfte sehr, ja, sehr gefragt.
Super spannend und vielleicht einfach noch als Hinweis, man kann das sehr einfach auch finden über die Website von X in Deutschland und genau. Dann die jeweiligen regionalen Standpunkte. Ne?
Genau, es gibt verschiedene Träger, die Ausbildung machen. Das ist eine zertifizierte Ausbildung, das läuft über X in Deutschland. Das ist dann das zertifizierte X in Deutschland Programm mit zertifizierten Trainern, die dann vor Ort das machen. Ja.
Und mein Eindruck ist auch der, dass das ganz gut Eingang gefunden hat in den letzten Jahren eben in die Versorgungslandschaft.
Ja, es wird immer wichtiger und ich glaube, die Einrichtungen denken da auch um, weil sie sehen, weil sie die Erfolge sehen, weil sie merken, es bringt was.
Bevor ich dir noch so ein paar Fragen stellen will, so nach dem Motto, wir vervollständigen mal einen Satz oder so,
ja, okay.
Wollte ich noch eine Frage stellen. Hast du Angst davor, dass es noch mal schlechter werden könnte? Hast du Angst davor, dass noch mal eine Psychose kommen könnte?
Ausschließen kann ich das nicht. Aber ich wünsche mir das nicht. Ich sag mal, schlechter werden. Jetzt auch wieder Inhalt aus der aus Ex-In. Das im ersten Modul haben wir uns ja alle dann auch mit der Salutogenese beschäftigt, ja. Und auch wenn mich Leute dann in die Richtung fragen, ja, aber du bist doch jetzt geheilt, dann denke ich immer so, naja, gibt's jetzt nur krank oder geheilt? Schwarz-Weiß. Also ist das, entweder bin ich, es ist, ne, kein Mensch ist nur krank oder nur gesund und es ist, es verschiebt sich. Und ja, ich freue mich, dass der Balken ziemlich weit meistens bei gesund ist. Manchmal ist er ein bisschen weniger bei gesund und ein bisschen mehr in Richtung krank. Dann habe ich auch eine Krise, dann geht es mir auch mal nicht so gut. Das ist alles nicht dramatisch. Aber es ist ja auch ein ständiger Prozess. Und ich muss immer daran arbeiten, möglichst gesund zu bleiben. Aber ich glaube, das müssen andere Menschen auch.
Ja, das müssen andere Menschen.
Das müssen alle Menschen.
Ja,
nicht nur die schon eine Erfahrung mit Krankheit hatten, sondern auch Menschen, die vielleicht noch nie krank waren, sollten auf sich aufpassen und sich Gutes tun und ein bisschen überlegen, was sie sich so zumuten und wie sie leben, um halt.
Ja, und letzten Endes ist das ja auch im körperlichen Bereich so, ne?
Das
nur
Gleiche,
da,
ja.
Da sehen wir ja viel, da gehen wir viel offener damit um, dass es eben auch Grauzonen gibt, dass ich mal mit dem Rücken eben immer vielleicht meine Zipperlein habe und genauso, wie du das vorhin sehr schön erklärt hast, irgendwie auch lernen muss, mit der Krankheit zu leben, ne? Also zu akzeptieren, dass sie irgendwie da ist, dass sie vielleicht in ihrer Symptomatik im Moment zu 98% verschwunden ist, ja. Aber eben wachsam zu bleiben, ne?
Und genau, und ich glaube dann auch nicht enttäuscht sein, wenn man merkt, ja, jetzt habe ich mal wieder ein paar mehr Symptome. Und zu lernen, es ist nicht so, ich komme aus der Klinik, hab meine erste Psychose überstanden, reiß die Arme in die Luft, juhu, ich bin geheilt und von jetzt an, nee, das, es kommen immer wieder Krisen und Momente, wo es schlechter wird und dann bricht auch keine Welt zusammen, ja. Dann man kennt das, man weiß, ja, das ist jetzt so und man weiß auch, was man dann vielleicht tun muss, tun sollte. Aber man hat dann auch die Zuversicht, dass man weiß, es kommen auch wieder andere Phasen. Das geht auch wieder vorbei und es wird auch wieder besser.
Dann sage ich mal danke bis hierher. Jetzt machen wir, ich fange einfach einen Satz an und du vervollständigst den mal. Schizophrenie ist?
Gar nicht so ungewöhnlich.
Seelische Gesundheit sollte?
Für jeden wichtig sein.
Du darfst am Times Square ein Schild aufstellen. Was steht da drauf?
Habt euch lieb.
Das Stigma gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen?
Wird wohl nie ganz verschwinden.
Du darfst ein Gesetz, eine Idee etc. irgendwas vorschlagen, das sofort umgesetzt wird.
Bedingungsloses Grundeinkommen.
Lieber Jens, ich sage insgesamt mal danke für diesen sehr, sehr persönlichen, sensiblen, offenen Einblick, den du uns gewährt hast. war für mich ein berührendes Gespräch, dass du so viel aus deinem Leben erzählt hast, kann ich nur sagen. Es war, glaube ich, auch bis jetzt unser längster Podcast.
Okay.
Aber das ist alles gut. Alles hat seine Zeit und muss auch seinen Raum bekommen. An der Stelle fragen wir unsere Gäste aber immer noch nach einem persönlichen Tipp für ihre seelische Gesundheit. Also, was tust du, damit es dir gut geht?
Wir waren schon bei der Kohärenz und dabei zu sehen, dass das Leben Sinn ergibt. Also, dass man das Gefühl hat, das, was ich tue, ergibt Sinn. Meine Handlungen, ich bin selbstwirksam. Und ich glaube, das hat dann ganz, ganz viel mit Authentizität zu tun. Also authentisch sein. An sich glauben, auf das hören, was man ist, wie man ist und dem dann auch probieren, ein Stück weit gerecht zu werden.
Schön. Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank und lieben Dank an alle Zuhörer. Sondern wir sprechen und in dem Fall dann Paula Messler in der nächsten Folge über Essstörungen mit Shirley Hartlage von Waage e.V., einem Selbsthilfeverein aus Hamburg, eben über das Thema der Essstörung. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Redselig.